dass Gott bringt uns alle an dem Punkt, wo er uns haben will. Da kannst du machen, was du willst. Er ist, der uns in Position bringt. Er ist, der unsere Wege lenkt und leitet. Er steuert sogar die Kriege. Das macht der Herr. Der Herr setzt Könige ein und der Herr setzt Könige ab. Er ist es. So, das ist mein Thema. Gott bringt alle und alles an dem richtigen Platz. Du glaubst es gar nicht. Ich habe das auch lange Zeit, habe gedacht, ich muss mich selbst entscheiden. Das liegt an meinem freien Willen. Nein, Gott ist der Manager. Er ist so, der die Schachfiguren aufs Schachbrett hin und her platziert. Da, wo er dich braucht, da setzt er dich ein. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Am Mittwoch, den 11. September. Warum lässt uns Gott so lange warten? Warum? Jesus, wann kommst du wieder? Maranatha, wir grüßen uns schon seit 2000 Jahren und sagen, Jesus, komme bald und wir warten auf Jesus. Und warum lässt er uns so lange warten? Oder auf unsere Gebetserhörungen. Wir beten manchmal und unsere Gebete werden nicht sofort erhört. Ich frage mich, warum lässt uns Gott warten? Ich habe etwas gefunden, herausgefunden. Weißt du, wir reifen, während wir warten, wir reifen. Im Warten wirst du reifer und reifer und reifer. Also mehr darüber am Mittwoch. Morgen werde ich über das Thema sprechen, mach aus deinen Verlusten Gewinne, mach aus deinen Niederlagen Siege, mach aus deiner Schwäche Stärken. Deine Schwachheit ist deine Stärke. Weißt du das? Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also mach aus deinen Verlusten Gewinne. Am nächsten Freitag, wenn Gott es will und wir leben, wir wissen gar nicht, wie die Welt bis dann aussieht. Vielleicht haben wir einen Krieg, den dritten Weltkrieg. Das kann ganz schnell gehen. Über Nacht, dass da irgendwelche verrückte Leute da irgendwas Verrücktes machen. So, deshalb sage ich immer so, Gott will und wir leben. Am Freitag, den 13. wird das Thema sein, wenn Gott mitmacht. Wenn Gott nicht mitmacht, wenn Gott das Haus nicht mitbaut, wenn Gott die Stadt nicht mitmacht, dann arbeiten alle umsonst. Also wenn Gott mitmacht, macht Gott mit. Die Frage ist, macht Gott mit mir mit? Mit uns mit? Und woher, wie merke ich, ob Gott mit mir mitmacht oder nicht? Also das wollen wir herauskriegen und herausfinden. Und dann am Samstag, nächsten Samstag, wer ist dein Freund oder Freundin? Wer ist dein Freund? Wir singen das so schön, welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Ist Jesus wirklich unser Freund? Ist Gott wirklich mein Freund? Und bin ich ein Freund von Gott? Was macht die Freundschaft Gottes aus? Und nächsten Sonntag, Verlangen nach Gott. Das sind so die Themen und lade ich ganz herzlich ein. Gott bringt alles und alle an dem Platz, wo man hingehört, wo er für dich den Platz vorgesehen hat, denn wir sind bestimmt vor Grundlegung der Welt, für eine ganz bestimmte Aufgabe, für einen ganz bestimmten Zweck. Wir sind geboren mit einem Auftrag und deshalb ist so wichtig, dass wir uns da leiten lassen von Gott und nicht so wie ein störrischer Bock, ich mache nicht, ich gehe nicht, Herr, da kriegst du mich nicht hin, das mache ich nie und nie. Sag nie, nie. Denn es kann sein, dass gerade du der Mann bist und die Frau bist, wo Gott dich haben will. Menschen wollen uns manchmal gar nicht gebrauchen und manchmal lieben die Menschen uns auch gar nicht und manchmal mögen sie uns auch gar nicht. Ich denke nur an David. David, ein kleiner Junge, das achte Kind. Was ist mit David gewesen? Gott hat ihn bestimmt vor Grundlegung der Welt als König. Aber die lassen ihn die Schafe hüten. Im Kleinen da draußen in der Wüste irgendwo. Und dann ist der Prophet da. Der Prophet will jetzt den König salben, aber der eigentliche König ist nicht da. Der Starke ist da, der Große ist da, der Dicke ist da, der Dünne ist da, alle sind da, bloß nicht der Richtige. Bis der David kommt. David wurde dann an dem Platz hingebracht, wo Gott ihn haben wollte. Aber dieser Platz war inzwischen besetzt, da war der König Saul, der König. Der regierte noch und der ist nicht vom Thron abgegangen und er hat nicht abgedankt. Es war ein Kampf, aber Gott hat ihn an dem Platz gebracht. Deshalb, ich möchte auch dir Hoffnung machen. Vielleicht sagst du, ich habe meinen Beruf verfehlt, mein Leben verfehlt, mein Dasein verfehlt, ich habe alles verfehlt. Das ist nicht wahr. Gott hat alles bis ins Detail geplant. So wie er im Leben Josefs alles bis ins Detail geplant hat, im Leben des Jakobs und im Leben des Abrahams. Gott hat bis ins Detail mit uns geplant. Vieles in unserem Leben, denken wir manchmal, ist falsch platziert oder wir stehen falsch. Ich bin mit der falschen Frau, mit dem falschen Mann verheiratet, habe die falschen Kinder, zu viel oder zu wenig Kinder oder ich habe den falschen Beruf oder was weiß ich, alles ist bei mir falsch gelaufen. Habe die falsche Wohnung, habe die falsche Firma, bin in der falschen Gemeinde, weißt du, und dann ist immer wieder das Falsche. Du bist nicht im Falschen irgendwo gelandet. Auch wenn du in eine Sekte mal gelandet bist, Gott wird dich aus dieser Sekte rausführen und wird dich dorthin führen, wo er dich haben will. Dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. So steht es in der Bibel. Dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Du bist also nicht am falschen Platz. Auch wenn du manchmal mit falschen Leuten zusammen bist. Du denkst also, mit diesem Gesindel möchte ich nichts zu tun haben. Aber gerade dieses Gesindel sind deine Schleifböcke. Dieses Gesindel ist gerade dein Schmiedhammer. Und da hauen sie drauf und so weiter. Und dann wirst du das, was Gott aus deinem Leben haben wollte. Ich möchte einfach dich trösten und versuchen rüberzubringen, es gibt keinen falschen Ort, es gibt keine falsche Zeit, es gibt keine falschen Leute. Gott macht alles zum Besten. Wie heißt es in der Bibel, Römer 8? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten und müssen zum Besten dienen. Aber du hast manchmal vielleicht den Eindruck, ich bin am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt, arbeite mit falschen Mitteln. Vergiss es, der Teufel erzählt dir all das, dass du alles falsch machst. Nein, auch deine Fehler benutzt Gott, um dich weiterzubringen. Ich denke nur an Petrus, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Auch deine Misserfolge dienen dazu da, dass Gott dich dorthin bringt, dass du sagst, Herr, ich mache nichts mehr. Du musst es mir extra sagen, auf dein Wort hin werfe ich das Netz aus. Ich gehe nicht mehr fischen, ich kann keine Fische mehr fangen. Die Fische mögen mich nicht, aber dann auf dein Wort hin gehe ich hin und mache das. Es ist also wichtig zu wissen, Gott hat die Kontrolle über mein Leben. Er ist, der mich lenkt und steuert, nicht die Menschen. Auch wenn es so aussieht, dass die Leute mich dirigieren und kommandieren und befehlen. Nein, Gott ist der Lenker und der Steuermann. Du weißt genau, weißt du, wenn ich so weiter mache und so weiter, komme ich nicht weiter. Das spürst du, aber gerade dieses Gespür und dieses Wissen, ist es, was Gott in dir hineingelegt hat, dann suchst du nach mehr. Dann sagst du, ich muss mich verändern. Und dann fängst du an, mit Gott zusammen zu arbeiten, dann fängst du an zu beten vielleicht oder zu fluchen, du fängst an zu segnen oder zu vergeben, was auch immer. Du machst etwas und es ist genau das, was du machen solltest. Also ich möchte dir einfach sagen, wir sind von Gott bestimmt und wir sind in einer Bestimmung vor Grundlegung der Welt. Was heute in deinem Leben passiert oder passiert ist oder überhaupt passiert ist, das ist schon festgelegt worden, da bist du noch gar nicht da gewesen. Das Programm ist schon geschrieben und so weiter. Du spielst nur noch die Rolle hier, eine ganz wichtige Rolle, aber das Stück ist geschrieben worden. Und der Herr hat dann die Regie und guckt, dass alles im richtigen Augenblick zur richtigen Situation, in den richtigen Zusammenhang kommt. Gottes Kräfte wirken im Verborgenen. Und deshalb heißt es in der Bibel, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Deshalb, Gott arbeitet total anders. Total anders als die Welt. Er lenkt die Menschenherzen. Plötzlich gibt er ins Herz. Nee, mit dir gehe ich nicht. Ich gehe hier. Und plötzlich gibt der Herr einen Gedanken. In der Bibel heißt es, und Gott inspirierte und er gab einen Gedanken, dass sie sich da verstockt haben, dass sie nicht wollten. Die mussten den Auftrag erfüllen. Auch die Juden, die tun mir leid, die armen Menschen. Damals in den Tagen Jesu, die mussten Jesus kreuzigen. Und ich bin überzeugt, eigentlich wollten sie gar nicht. Das war ihr Bruder, ihr Messias, aber den mussten sie, weil Gott es so gewollt hat. Dein Wille geschehe, beten wir. Und das passiert dann tagtäglich. Es gibt in unserem Leben Fixpunkte, an denen müssen wir uns halten. Und das ist so wichtig, dass wir einfach sehen, Gott hat es gewollt. Der Herr will es. Und ich kann nicht anders machen. Du hast mich überredet, hat einmal ein Prophet Gott gegenüber gesagt. Du hast so lange an mir rumgeknetet, bis ich Ja gesagt habe, bis ich einverstanden war, bis ich gelaufen bin und getan habe. So, Gott hat den Schlüssel zu deinem Herzen und er weiß, er macht Türen auf und macht Türen zu. Er lenkt dich. Jesaja 22, Vers 22 bis 23. Gott schließt auf und er hat den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Er hat den Schlüssel und zu den Schätzen und auch zum Mangel. Auch manchmal Mangel dient uns dazu da, dass Gott uns dorthin bringt, wo wir hin sollten. Denk an die Brüder Josefs. Verstehst du, Gott ließ nach 2 Jahren eine Hungersnot kommen oder nach 20 Jahren. Die mussten dorthin gehen nach Ägypten, die mussten Brot kaufen, sonst wären sie nie mit Josef zusammengekommen. Also Gott hat Dinge veranlasst immer wieder in der biblischen Geschichte, auch in deiner Lebensgeschichte. Da blieb nichts anderes übrig, du musstest hinfahren oder du musstest anrufen, du musstest fragen, du musstest wieder dorthin gehen, wo du gar nicht hingehen wolltest. So. Gott hat den Schlüssel. Deshalb, Gott vergisst Dich nie, musst keine Angst haben, jetzt also, da passiert gar nichts. Gott hat so eine große Berufung für mein Leben. Ich soll König werden, David. Aber Herr, ich muss Schafe hüten. Wo ist mein Königreich? Wo ist das? Und David bewährt sich da, wo er ist, macht aus dem, wo er gerade ist, das Beste, das Allerbeste für sein Leben. Und auch wenn er übersehen worden ist, nicht eingeladen worden, ich kann mir vorstellen, er hat es gehört, da kommt der Prophet, da wird jemand gesalbt, aber dich wollen wir nicht. Das ist öfters im Leben so, dich hat man nicht gewollt. Auch dann, als die Schlacht ist mit den Philistern und der Goliath, der triumphiert schon 40 Tage, passiert nichts, da geht es weder vorwärts noch rückwärts. Da geht er hin und plötzlich bekommt er ins Herz und plötzlich ist er der Mann, der die Wende herbeiführt und den Goliath schlägt. Plötzlich ist er das, was Gott von ihm haben wollte. Und der Herr setzt Könige ein und der Herr setzt Könige ab. Und nicht nur Könige, sondern alles Mögliche. So, denk nicht, dass Gott dich vergessen hat. Du reifst jetzt nur, im Warten reifst du. Warum sollte er dich vergessen? Er hat dich irgendwo eingeplant und jetzt musst du warten, bis für dich diese Stelle frei ist, für die er dich vorgesehen hat. Die Stelle ist noch belegt, der König Saul regiert noch. Da ist die Wende noch nicht gewesen, da ist noch vieles nicht passiert, was hätte passieren sollen. Du bist Gott sehr wichtig und er hat für dein Leben einen bestimmten Zweck. Du bist berufen und auserwählt und jetzt musst du nur warten, bis du die Berufung festmachst durch die Gnade Gottes. Wenn du das alles wüsstest, was Gott alles so geplant hat, dann würdest du ganz anders leben. Du würdest nur noch dich tragen lassen, getragen vom Strom der Gnade, getragen von der Herrlichkeit Gottes. Du wirst also getragen, denn du hast große Aufgaben, nicht nur hier, sondern auch woanders, in der Ewigkeit, bei Gott, beim Vater. Eigentlich bist du für Ewigkeitsaufgaben bestimmt, aber du bist auch hier ein auserwähltes Werkzeug, so wie der Apostel Paulus. Und es geht alles in die andere Richtung. Paulus ist ein Erwählter Gottes, ein Berufener. Aber der wird ein Rebell, der wird ein Verfolger, der wird ein Hetzer, der wird ein Ketzer. Ja, er hasst die Christen, bringt Christen in große Not, weil etwas in ihm ist, er ist nicht in seiner Berufung. Und deshalb sind auch viele Menschen, junge Menschen, süchtige Menschen, Menschen, die irgendwo in Alkohol verfallen sind oder Gewaltmenschen, Terroristen, die sind nicht in ihrer Berufung, die suchen ihre Berufung. Bis Gott sie dorthin bringt. Der ist mein auserwähltes Werkzeug, der Saul von Tarsus. Ich muss dir eine Wahrheit sagen. Gott arbeitet immer mit Bruchstücken, mit Scherben. Gott arbeitet immer mit Bruchstücken. Er rechnet am liebsten mit Bruchrechnen. Verstehst du? So? Das, was bald nicht mehr geht, er nimmt Bruchstücke unseres Lebens und aus denen macht er was. Aus Bruchstücken. Wir können eigentlich mit Bruchstücken nichts anfangen. Das ist Ramsch, Abfall, Schrott, können wir wegwerfen. Also aber Gott ist das Material, da schmilzt er nochmals zusammen, das knetet er nochmals zusammen, dann macht er noch etwas daraus. Gott macht immer aus jedem Abfall etwas. Und du denkst, also das war jetzt Käse, das war Unsinn, was ich gemacht habe. Und gerade dieser Unsinn ist etwas, was eine Lawine ausgelöst hat, eine Bewegung ausgelöst hat. Oft sehen wir nicht richtig. Oft denken wir nur materialistisch, ach, da ist dabei nichts rausgesprungen. Außer Spieße nichts gewesen. Aber doch, da wo du immer umsonst gearbeitet hast, da ist was für die Ewigkeit rausgekommen, wenn du ehrlich bist. Immer da, da kam was für die Ewigkeit. Gerade das, den Ausschuss, den Rest, den Schrott, das ist, was Gott benutzt. Ist es schwer zu verstehen. Ist paradox und Gott arbeitet gerade mit Paradoxen. Petrus, denk nur an diesen Mann, einen Apostel und so weiter. Ein Feigling. Und Gott benutzt diesen Feigling. Und gerade seine Schwächen. Wenn du dich mal eins bekehrst, das war seine Bekehrung, seine Schwäche, sein Versagen. Ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest, Mädel. Hör doch auf. Gott gebraucht das, was die anderen abschreiben. Das ist für ihn Gewinn. Das, was vor der Welt nichts ist, das hat er zu seinem Lob und zu seiner Ehre gemacht. Also Gott bringt immer die Menschen am richtigen Platz, zum richtigen Zeitpunkt, da wo er es braucht. Vielleicht wartest du und du sagst ja, bei mir passiert nichts. Jesus sagt, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es gibt zwei Zeitbegriffe in der Bibel, Kairos und Kronos. Kairos und Kronos. Kairos ist das die göttliche Zeit, im Englischen würde man sagen Timing, just in time, das ist die richtige Zeit. Und Kronos ist die Chronologie, deine Chronik, so die geschichtliche Zeit, die laufende Zeit, fortlaufende Zeit. Diese zwei Begriffe. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und guck mal, du kannst jetzt nicht warten, bis die Stunde X schlägt und Gottes Stunde kommt, dieses Kairos kommt. Du musst auch was anderes dazwischen machen. Und so, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Bei Gott gibt es immer Hoffnung für Menschen, auch wenn sie ganz hoffnungslos sind und die Fälle hoffnungslos sind. Und ich sage, Gott benutzt Bruchstücke, Kleinigkeiten benutzt er. Das, was beschädigt ist, was die Leute sagen, dass aus dem wird nichts mehr, gerade aus dem wird was. Oder wo die Leute zerbrochene Gefäße haben und Gott nimmt zerbrochene Gefäße. Das, was nichts ist, erwählt es sich. Gott erwählt sie, die Gescheiterten und das Gescheiterte überhaupt. Es ist verrückt. Aber genau das ist es, was Evangelium ist. Vor Gott kannst du gar nicht scheitern, selbst wenn du wolltest. Also wenn du versagen wolltest und je mehr du versagst, je mehr sagst, ich will nichts, ich kann nichts, ich werde nichts. Und dann sagt der liebe Gott, komm mal her, ich mache aus dir was. Du bist wertvoll in meinen Augen. Ich habe dich je und je geliebt. Gott gibt niemanden auf. Er bringt auch die Gescheiterten zurecht, auch die Versager. Und siehst du, er geht all diesen Jüngern nach, seinen Jüngern, die ihm weggelaufen sind. Der Emmausbrüder, der Thomas und so weiter. Er geht ihnen nach und er sucht sie. Er lässt sie nicht laufen so, aber die müssen da durch. Und unterhält sich mit ihnen sogar, macht ein Bibelstudium mit ihnen. Und er bringt sie dorthin, wo er sie haben will. Er geht den Gestrandeten nach, denn er weiß, was es ist, nicht geliebt zu werden, nicht verstanden zu werden, nicht anerkannt zu werden, nicht gebraucht zu werden. In der Bibel haben wir mehrere Geschichten von Arbeitern, und da heißt es, und die saßen müßig am Weg und einfach gewartet, bis jemand sie fragt und bis jemand sie einstellt. Müßig. Und wir sitzen auch manchmal müßig und denken, zu was bin ich da? Wozu bin ich da? Gott hat dich, so wie die Esther, für einen bestimmten Tag, für eine bestimmte Stunde, für eine bestimmte Aufgabe bestimmt. Und die Esther ist nur, um die Juden vor dem Holocaust zu retten, damals bei dem Haman. Und nur deswegen ist sie in eine Position gebracht worden, als Mädchen in dem Harem. Verstehst du, warum muss ich das alles über mich ergehen lassen? Du bist zu einer bestimmten Zeit, für eine bestimmte Aufgabe, an einem bestimmten Platz. Und du weißt es oft gar nicht. Und dann irgendwann merkt die Esther, das ist meine Stunde. Da musstest du erstmal mit der Vasti was passieren, dass der König die Vasti verstoßt, also seine erste Frau und dergleichen. Da müssen Dinge passieren, damit die Esther dorthin kommt, wo sie hinkommen muss. Wir verstehen Gottes Wege nicht, denn sie sind unerforschlich. Aber gerade mit Leuten, die also mit niemand, wo niemand was anfangen können, wo fehlgeschlagen sind in ihrem Leben oder falsch gelaufen, auf falsche Fährte gegangen sind, ihr Leben verfuscht haben oder ja, sich zerstört haben, sich ruiniert haben, und gerade da gebraucht der Herr. Und der Herr lässt zu. In Matthäus 12, Vers 20, eine schöne Stelle, ein Trost eigentlich aus dem Alten Testament noch, aber im Neuen Testament neu aufgefrischt und aufgelegt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Ganz arg wichtig. Warum wird er nicht zerbrechen und warum wird er nicht auslöschen? Bis er das alles ausgerichtet hat, was er sich vorgenommen hat. Bis Gottes Plan verwirklicht wurde. Deshalb, schimpf auf niemand, richte niemand, verdamme niemand, verurteile niemand, verfluche niemand. Gott hat mit jedem was vor. Das ist so wunderbar für mich zu wissen. Mit einem drogensüchtigen Sohn, mit einer drogensüchtigen Tochter, mit einer kranken Menschen, mit einem gesunden Menschen. Gott hat mit allen was vor. Für irgendjemand ist diese Person zum Segen und wird zum Segen werden. Und die wird sogar noch ein Segen werden. Ich denke nur die Geschichte mit Nicky Cruz. Da muss es passieren, dass David Wilkerson mit ihm zusammenkommt und nicht mehr loskommt. Gott liebt auch dich, aber ich mache dich in Stücke. Verstehst du, die Geschichte von Nicky Cruz, diesmal Kreuz und Messerhelden, das Buch. Und genau, je mehr sich ein Mensch auflehnt, je mehr er rebelliert, es wird zuerst mal schlimm in seinem Leben, aber Gott hat einen Plan. Und heute, was macht Nicky Cruz? Er kümmert sich um solche Straßenkinder, wie er einst war, dient diesen Menschen. Denn er hat jetzt ein Herz, er weiß, was die Leute, was die Kinder durchmachen. Und sein Schwiegersohn hat in Oslo ein ganz tolles Werk, auch für Straßenkinder. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Gott sieht, da ist noch Hoffnung an dieser Sache und hier drin. Also, du tust ihm manchmal leid, wenn er dich so anguckt und erbarmt sich deiner, gerade weil du so geknickt bist, weil du nicht aufrecht mehr schauen kannst und fröhlich deine Straße ziehen kannst. Und er kehrt alles um. du handelst töricht, verrückt, verkehrt. Ja, du kannst gar nicht erklären, warum tue ich das alles? Warum tue ich, warum lasse ich mich mit diesen Leuten ein? Warum gehe ich auf sie zu überhaupt? Warum nehme ich mir Zeit für dies und jenes? Können wir was anderes machen? Aber nein, Gott hat es zugelassen, dass das gerade passiert, was passiert. Du handelst nur in Unwissenheit. Paulus sagt ja, wir beten Gott in Unwissenheit an. Was wir alles machen, bis die Stunde X da ist, wir dienen Gott in Unwissenheit. Wir dienen Gott, aber unwissend. 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 Niemand versteht dich, du selbst verstehst dich selber nicht und so weiter, kommst selbst dir dumm vor und töricht und naiv. Aber Gott hat einen Plan. Wir dienen Gott unwissend. Unwissend. Nicht nur, dass wir Gott anbeten, nein, unser ganzes Leben, das ganze Programm ist ein unwissendes Programm, ein unsichtbares Programm, das hier abläuft. Gott ist voll dabei, dich dorthin zu bringen, wo er dich braucht. Weißt du betest, Gott, gebrauche mich. Aber er muss dich auch reif machen, damit er dich gebraucht. Ich denke nur an die Geschichte von Ananias, wie der den Saul von Tarsus zum Glauben führt. Lieber Gott, ich möchte ein Segen sein für andere Menschen. Oh Gott, ich möchte Fische fangen, am besten einen großen Fisch für dich. Und jetzt kommt so ein großer Fisch. Ananias, ich habe Arbeit für dich. Du siehst, der Ananias war für die bestimmte Zeit, für die bestimmte Aufgabe, für den bestimmten Menschen bestimmt. Und ohne den Ananias wären wir vielleicht auch nicht gläubig, denn er hat ganz Europa für Christus gewonnen. Denn Paulus wurde einer der größten Missionare aller Zeiten. Und deshalb, für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Aufgabe, das ist vielleicht die Sternstunde. Und sagt Gott, ist das wirklich alles? Nein, er hat Gott unwissend weitergedient. Und manchmal müssen wir lange Zeit warten, bis dieser Punkt kommt, wo Gott uns gebraucht. Ich denke nur in der Bibel, in der Weihnachtsgeschichte. Da ist der Simeon. Oh Gott, wann schickst du den Messias? Wann kommt der Heiland? Wann kommt der Erlöser? Und der Herr hat zu ihm irgendwie durch eine Prophetie gesagt, du hör mal, deine Augen werden noch den Heiland sehen. Und dann ist er schon über 80, vielleicht 86. So wie unser Bruder heute. Und dann, ja, aber Herr, ich werde bald sterben, meine Augen sind schon grau, ich sehe nicht mehr richtig. Nein, deine Augen werden den Messias sehen. Und plötzlich auf Anregung des Heiligen Geistes, da passiert es, dann kommen wir in den Tempel. Du liest von Simeon überhaupt nichts. Du liest von vielen Menschen überhaupt nichts. Aber immer irgendwo in Zusammenhang mit Jesus werden sie irgendwo gebraucht für eine bestimmte Aufgabe, für einen bestimmten Zweck, zur Verherrlichung Gottes, Jesus den Weg vorzubereiten. Und dann dankt man ab. Und dann geht man weiter. Ich denke nur an Johannes den Täufer. Der war auch für eine bestimmte Aufgabe, für einen bestimmten Zweck. Da hat er eine Erfindung gemacht. Wir machen jetzt eine Taufe, am besten im Jordan. Und dann hat er angefangen, so seinen Gottesdienst am Jordan. Das ist meine Predigt, meine Versammlung. Wir taufen Leute im Jordan. Und das tauft er. Denn er wusste, irgendwie, Gott wollte das, dass ich das tue. Aber warum tue ich das? Warum taufe ich die Leute im Jordan? Könnte genauso in irgendeinem Bassin taufen. Aber nein, im Jordan. Denn er wusste, hier wird einmal der Messias kommen. Der Erlöser. Und dann sieht er plötzlich Jesus auf sich zukommen und sagen, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dann, als Jesus getauft wurde, dann sagt nur der Johannes, jetzt muss ich abnehmen und der muss zunehmen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Er hat erreicht, was er erreichen sollte und wollte. Gott hat alle für eine ganz bestimmte Aufgabe, für einen ganz bestimmten Platz. Auch dich. Gott arbeitet immer, und jetzt bitte pass auf, er arbeitet immer mit dem Gegenteil, entgegengesetzt. Er benutzt dein Fehlverhalten. Er benutzt nicht deinen festen Glauben, die Anbetung, ich liebe den Herrn. Er weiß, dass du den Herrn liebst. Aber während du den Herrn liebst, machst du Böcke. Schießt Böcke. Denk nur an Jakob. Ich will gesegnet werden, ich will gesegnet werden, ich will gesegnet werden. Schade, dass ich der Zweite bin. Ich bin ein paar Sekunden zu spät geboren. Ich will gesegnet werden. Und dann macht er eine Dummheit, betrügt seinen blinden Vater. Gibt es Schlimmeres, als einen blinden Vater zu betrügen und so Theater zu spielen? Ich bin Esau. Lügner ist er, aber kein Esau. Ich bin Esau. Und er belügt seinen Vater. Aber gerade das hat Gott benutzt, um ihn nach Mesopotamien zu bringen, damit er seine zwei Frauen findet, damit er dort eine Familie gründen kann und damit das ganze Ding sich entwickeln kann, damit er mit zwei Völkern nach Hause kommt. Und da vergehen Jahre. Und die Geschichte mit Esau wird gut. Und Gott macht wieder Geschichte, Gott heilt die Geschichte, die Wiederherstellung ist, dass unsere Lebensgeschichte geheilt wird. Und plötzlich sagt der liebe Gott, Jakob, du solltest nach Hause gehen, hier in Babylon hast du nichts zu suchen. Geh nach Hause. Aber Herr, und plötzlich, je näher er seine Heimat kommt, desto mehr schlägt das Herz. Es gab keine Blutdrucktabletten damals wahrscheinlich. Und das klopft und scheppert und er schwitzt. Aber Gottes Stunde kommt. Weißt du, wenn Gott arbeitet, dann kannst du nicht mehr weglaufen, dem lieben Gott. Es geht in die Richtung, es marschiert er nach Hause, es fühlt er, ich muss nach Hause gehen. Und plötzlich, ja, und dann hört er noch, gerade kurz vor dem Jabok, vor diesem Fluss da, wo er überqueren soll, hört er, du, dein Bruder Esau kommt entgegen. Ja, nein, nicht nur barfuß, nein, er kommt mit 400 Speermänner bewaffnet. Er kommt immer so, der will dich umbringen. Der will sich an dir rächen. Du hast ihn betrogen. Und du siehst jetzt wird es noch schlimmer. Aber so arbeitet Gott. Und dann, die Geschenke kommen nicht an. Alle Versuche, was er unternimmt, der Esau reagiert nicht. Er marschiert noch fester und noch schneller. Und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, lieber Gott. Jetzt kann ich nur noch sterben. Oder betet, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und weißt du, was dann passiert ist? Gott berührt ihn. Und hier, nach dieser Berührung, nach dieser Umbenennung, jetzt bist du nicht mehr Jakob, jetzt bist du Israel. Ich streite für dich und nicht mehr du. Du hältst die Klappe, bist still, du machst gar nichts. Ich streite für dich, Israel, Gott kämpft. Und was passiert? Der Esau, die sehen sich und plötzlich fallen die einander in die Arme, küssen sich und weinen vor Freude. Brüderchen, warum haben wir uns so lange nicht gesehen? Du siehst, Gott schafft diese Dinge und Gott bringt einen Punkt. Menschen machen manchmal Mist und die machen sehr viel Mist. Tut mir leid, aber das sind Menschen. Weißt du, ich denke nur Sarah und Hagar, diese ganze Spannung mit Ismael und Isaac am Hof. Das Weibstück muss verschwinden, dieser Bengel da, dieser Bastard muss weg. Und sie sind weg. Und Ismael ist weg. Aber weißt du, was passiert, als nachher Abraham stirbt, bei der Beerdigung von Abraham, ist Isaac und Ismael, beide stehen am Grab zusammen. Beide stehen zusammen. Gott bringt wieder die Brüder zusammen, die Familien zusammen. Gott heilt die Geschichte. Gott macht es. Auch wenn die Frauen so Krach gemacht haben und so Theater gemacht haben, Hagar und Sarah, beide waren so gemein und gehässig. Nicht nur die liebe Sarah. Verstehst du, die sagte, die muss weg. Aber zuerst hat sie gesagt, er soll die Hagar nehmen. Das war ja ihr Vorschlag, das war nicht die Erfindung von Abraham. Abraham hätte gewartet, aber die Sarah. Aber nachher musste Abraham auslöffeln. Und die Kinder müssen auslöffeln. Die Sünden der Väter müssen die Kinder auslöffeln oft. Und das wird geheilt. Das wird geheilt durch die Gnade Gottes. Aber zuerst einmal ist immer das Gegenteil der Fall. Trennung, Flucht, Krieg, Streit, Durcheinander, Widersprüche auf Widersprüche. Du verstehst die Welt nicht. Und jetzt beginnt Gott, das Chaos zum Kosmos zu machen. Jetzt beginnt er zu ordnen, die Dinge. Jetzt bringt er Ordnung. Jesaja 53, Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, also die Starken, und er solche Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Seine Anspielung auf Christus. Weißt du, Gott will die Querulanten, die Widerspenstigen, die immer nur verneinen. Nein, nein, nein. Weißt du, es gibt solche Menschen, die immer nur Rebellen sind und immer nur rebellieren. Aber gerade die will er haben, die dann so konsequent sind. Und die kann er dann gebrauchen. Denk nur an Saul von Tarsus. Diesen Menschen hat Gott gebraucht. Der ist zu den Königen gegangen, der ist zum Volk Israel gegangen. Den konnte nichts unterkriegen. Und dann von Jesus. Er wurde unter den Übeltätern gleichgerechnet und so weiter, Jesaja 53. Und er hat die Sünden der vielen getragen und für die Übeltäter gebetet. Er hat für die Übeltäter gebetet. Jesus betet für die Übeltäter. Hörst du das? Er hat für die Übeltäter, die dir Übles tun, für die hat er gebetet. Und er betete für die Übeltäter, die dich beleidigen, die dich kränken, die dich kratzen, die dich anspucken, die dich in die Pfanne hauen. Er betet für die Übeltäter. Nicht nur für seine, sondern für alle Übeltäter. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus identifiziert sich mit den Übeltätern. Er betet. Er betet und sagt, ich denke an dich, wenn ich in mein Reich komme. Das verstehen die wenigsten, dass Jesus für die Übeltäter beten. Und zwar alle Übeltäter. die übel sind. Weißt du, für die guten Menschen muss man nicht beten, die kannst segnen. Aber die Feinde, deine Widersacher, für die betet er. Das verstehen viele Menschen nicht. Dazu braucht man geistliche Reife. Das Leben ist ein Tausch. Wir geben denn diese ganze Übel, das ganze, den ganzen Mist, den ganzen Dreck, die ganzen Reste, die ganzen Scherben, das geben wir Gott ab. Und Gott macht was Wunderbares draus. Ein wunderbares Mosaik. Ein wunderbares Glasfenster. Aus diesen Scherben macht er ein wunderbares Glasfenster. Bunt und schön und schmackhaft. Du musst das Widersprechen gegen dich nur erdulden. Und der Jesus betet für diese Übeltäter. Erdulde das Widersprechen, so wie Jesus das erduldet hat. Das gehört dazu, wenn du reif werden willst in Gott, in Christus. Alles auf dieser Welt ist auf Widerspruch aufgebaut. Man kommt nicht weiter, wenn man Ja und Amen sagt. Weißt du, man braucht Kontra, man braucht Widerspruch. Auch um weiterzukommen. Wenn alle Ja und Amen sagen, wo kommen wir hin? Aber wir müssen auch sagen, nein, das könnte vielleicht auch so gehen oder vielleicht so. Wir müssen mitdenken und mitarbeiten. Die Zukunft widerspricht der Vergangenheit. Nur als Beispiel. Die Zukunft widerspricht der Vergangenheit. Alles auf dieser Welt ist auf Widerspruch aufgebaut. Der Tod widerspricht dem Leben. Eigentlich sollten wir leben, aber wir müssen sterben. Das Kreuz wartet auf uns. Alles ist auf Paradox aufgebaut. Das Sichtbare widerspricht dem Unsichtbaren. Das sind nur Widersprüche, nur Widersprüche. Und genau mit dem musst du lernen. Gott bringt dich genau an den Punkt. Die Not, das Leid ist nicht wert der Herrlichkeit. Nur als Beispiel. Die ganze Welt ist voll Widerspruch. Zuerst Widerspruch in uns, Widerspruch zum Leben überhaupt. Man wird geboren, um zu sterben eigentlich, hat mir jemand mal gesagt. Weißt du, wir sind im Widerspruch zu Gott. Da sind wir. Widerspruch zur Ewigkeit, meine Zeit geht so schnell vorbei, die fließt und jetzt kommt die Ewigkeit und so weiter. Das ist ein ständiges Ringen, ein ständiges Kämpfen. Und damit musst du leben können. Nur wer den Widerspruch überwindet, den Widerspruch versteht, den Widerspruch einordnet, der schafft es, den Sprung. Der schafft es, den Sprung. Wer das verarbeitet, der hat die Schlacht gewonnen. Der hat die Schlacht gewonnen. Das Leben ist voller Gegensätze. Kannst du da Amen sagen? Bist du einverstanden? Ist das auch deine Erfahrung? Also das ist meine persönliche Erfahrung, immer wieder. Ich denke, jetzt geht's. Und plötzlich geht's nicht mehr. Ja, voller Gegensätze, voller Spannungen. Und damit muss man leben. Du musst lernen, Spannungen zu ertragen. Du wächst ja. Und alles, was wächst, das muss Spannungen zu ertragen. Weißt du, wenn Kinder wachsen, und wir sind Gottes Kinder, Gott segne uns. Wenn wir wachsen, plötzlich sind uns die Hosen zu kurz oder die Ärmel zu kurz und so weiter. Wir wachsen und wir wachsen in der Breite, dann spannen die Knöpfe. Wir wachsen und es gibt Spannungen. Wenn du wächst, egal wie, in welcher Richtung, es gibt Spannungen innen drin. Weißt du, das, was innen drin ist, das will raus. Und diese Spannungen sprengen sogar eine starke Betondecke. Wenn ein Samenkorn in die Erde fällt und aufgeht, da sprengt die Betondecke. Spannungen. Wir müssen mit Spannungen leben. Zwei Welten in uns haben wir das. Wir sind für den Himmel geschaffen, aber wir müssen hier leben. Ich würde auch viel lieber im Himmel sein. Lieber heute wie morgen. Aber so schnell geht's nicht. Da ist noch kein Platz für mich dort. Gott wartet noch. Gott sagt, du hast noch hier viel zu tun. Deshalb nimmt er uns nicht in den Himmel. Auch wenn wir so gerne möchten. Er nimmt uns nicht. Unser alter Bruno Bese, einige kennen ihn noch, dann hat er mal gesagt, der liebe Gott hat mich vergessen abzuholen. Ich bin schon so lange Rentner und so weiter, die Krankenkasse verdient an mir nichts mehr, der ist 95, 96 geworden. Der liebe Gott hat vergessen mich abzuholen. Nein, nein, der holt uns im richtigen Moment ab, wenn wir reif sind. Und dann der Platz frei ist und wir den Platz verdient haben und würdig das für diesen Platz sind. Wir leben also in einem Spannungsfeld, wir haben das Ja Gottes. Aber wir haben das noch nicht in der Hand, die Kontrolle darüber. In diesem Spannungsfeld lebten alle Glaubenshelden. Wenn du die studierst, Hebräer 11, weißt du, da ist einer nach dem anderen, da ist keiner besser, da ist niemand ausgenommen. Alle lebten in diesem Spannungsfeld, alle Glaubenshelden, und die musst du verkraften jetzt. 120 Jahre die Arche bauen. Und da spotten die Leute, es hat doch sowieso nie geregnet, du hörst ja gar keinen Wetterbericht. Und so weiter. Das gibt's nicht. Sowas kann es nicht geben und es wird auch nicht geben. Und Gott hat es gesagt. Und der Noah hat es geglaubt, was Gott gesagt hat. Und baut 120 Jahre an dieser Arche. Viele verkraften das nicht. Weißt du, das geht über ihr Fassungsvermögen. Du solltest Gott mehr zutrauen als deinem Verstand, deinen Gefühlen, deinen Mitmenschen. Und wenn die auch sagen, nein, das geht nicht, bei Gott geht es, wenn er dir das gesagt hat. Aber die Zeit muss reif werden. Ich werde nie vergessen, eine Frau aus Stuttgart, ich besuche sie und sie ist todkrank, ein Todeskandidat, bleich, gar nicht mal, also mittleren Alter, lässt sich, ist verkommen und ich besuche sie und ich bin gar nicht mehr weitergegangen ins Zimmer. Ich habe im Flur mit ihr gebetet, lieber Gott, berühre die Schwester oder die Frau, heile du sie, richte sie auf. Und dann sagt sie, vor 25 Jahren hat mir meine Kinderstundentante gesagt, du wirst gesund werden. Die war schon damals so kränklich. Weißt du, manchmal dauert es 25 Jahre, bis es soweit ist. Und die ist gesund geworden. Und dann hat sie überall erzählt, Gott hat mich geheilt. Aber sie hat 25 Jahre darauf gewartet. Kannst du warten? Weißt du, wir möchten sofort alles haben. Schon gestern soll es da sein. Der Gläubige braucht immer diese Spannfähigkeit. Gott hat es gesagt und er lässt, wenn er was versprochen hat, wenn er was geben will, er lässt uns manchmal bis zum letzten Augenblick warten, bis seine Zeit gekommen ist, bis das göttliche Timing da ist, just in time. Es kommt immer, es braucht, und das kreuzt dann dir den Weg. Wenn du deine Wege gehst, dann kommst du dem Falschen in den Weg und stoßt mit den falschen Leuten zusammen. Der Gläubige muss also lernen, Spannung zu ertragen, Druck zu ertragen, sogar Hochdruck. Das muss er lernen zu ertragen. Ärger verkraften, Verstimmungen, Dinge passieren, aber Gott arbeitet an uns. Er bringt uns an den Punkt durch all diese Missgeschicke. Bei den meisten Heiligen, wenn du die Heiligen anguckst, weißt du, die Heiligen, das waren Leute, die sind durch große Tiefen gegangen. Schau die Heiligen an. Da lief zuerst alles schief, was nur schief laufen konnte. Und wenn jetzt in deinem Leben alles schief läuft, dann sag Halleluja, danke Jesus. Das ist paradox, der Teufel springt hoch. Wenn du Gott dankst, im Negativen, wo alles schief läuft, und die Heiligen haben gerade in Stunden, wo alles schief lief, Gott gelobt und gepriesen. Und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Und das vertreibt den Teufel. Wenn du gerade das Gegenteil tust von dem, was der Teufel erreichen möchte, das du tust. Du sollst sterben und Gott, deinem Gott absagen. Denk an Hiob. Und was passiert? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß. Und das ist der Moment, wo er dann wieder sich aufrafft. Wenn du das Gegenteil tust von dem, was der Teufel will, dass du tust, dann wirst du gesund. Dann wirst du stark. Dann geht's vorwärts. Aber vorher Ärgernis, Unglück, Zerstörung, das Gegenteil. Vorher läuft die ganze Entwicklung in die falsche Richtung. Denk an Saul von Tarsus, der wird ein Extremist, ein Jesusverachter, ein Feind vom Feinsten, gegen den Glauben, gegen Gott. Wie war es bei Moses? Da lief auch alles. Zuerst sollte er gar nicht geboren werden, dann ist er doch geboren, dann wird er auf dem Königshof großgezogen und dann wird er zum Mörder vom Königshof, dann muss er in der Wüste wieder fliehen, wieder nichts. Du siehst also, sein Leben ist auf und ab, bis er dann soweit ist, dort nach 40 Jahren Wüstendasein, hütet die Schafe von seinem Schwiegervater Jethro und plötzlich denkt es, das gibt's doch nicht, da hinten brennt der Busch, aber der verbrennt nicht. Der brennt und er verbrennt nicht. Und genau das ist, was Gott macht. Weißt du, die Arbeit Gottes ist kontinuierlich, die ist da, der Busch brennt und er verbrennt nicht. Also der Busch, das war Mose selber. Das war nicht der liebe Gott. Das Gestrüpp da. Das brennt und es verbrennt nicht. Ach, da muss ich doch hinsehen. Und dann geht er hin und denkt, das gibt's doch nicht. Der Busch entzündet sich selbst und brennt und brennt und brennt schon den ganzen Tag. Und dann kommt er noch näher und plötzlich kommt die Stimme Gottes. Und da redet Gott. Das war seine Sternstunde. Und du denkst in meinem Leben, wie lange soll das noch gehen? Wie lange soll das Feuer noch brennen? Zuerst ignorierst du das, nimmst gar nicht für ernst und nicht für voll. Aber dann fragst du dich, wie lange soll das noch gehen, wie es mit meinem Leben geht. Und dann gehst du hin und plötzlich spricht Gott zu dir. Plötzlich begegnet er dir. Er soll ja gar nicht geboren werden. Und jetzt wird gar nicht gebraucht. Die wollen also sogar zurückkommen zu den Israeliten. Und die werden sogar ärgerlich. Dazu hast du uns nur in Probleme gebracht. Menschen, die Gott gebraucht, bringen oft andere Menschen mit in Probleme, ganze Familien, ganze Sippen. Die Mutter wusste gar nicht, wie sie den Bub behüten soll. Und dann später, als der Bub groß ist, ja, da kommt der Königshof, das Palast kommt mit ihm nicht zurecht. Dieser Fremde da, dieser aus dem Wasser gezogene. Gott bringt die Leute dorthin. Und durch Kämpfe und so weiter. Dann wird er Königssohn, dann wird er Mörder, dann ist er in der Wüste. Das ist also wirklich eine bunte Geschichte. Bunte Geschichte. Aber Gott selbst war derjenige, der Moses bearbeitete und betreute. Er war sein Mentor. Geschwister, es ist so wichtig, dass jeder Mensch einen Mentor hat. Ein Mentor, und Gott ist dein Mentor, der Heilige Geist ist dein Mentor. Er leitet dich, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das ist, was die Bibel, Psalm 23 meint, auf rechter Straße. Und langsam korrigiert er dich, und so langsam kommst du auf den Weg, und so langsam fangst du an zu spuren, und so langsam geht es mit dir vorwärts und weiter. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott arbeitet immer detailliert mit Kleinigkeiten. Er hat den ganzen Menschen im Auge, als Visier. Er achtet auf die Kleinigkeiten. Leute, er achtet nicht auf das Große, auf die Kleinigkeiten, Lappalien, so Nebensächlichkeiten. Und er fügt aus die kleinsten Kleinigkeiten zusammen, und dann macht es was aus deinem Leben. Da eine Kleinigkeit und dort eine Kleinigkeit und dort ein Wort und dort eine Tat und dort ein Gedanke. Er fügt, so wie ein Klempner, alles zusammen. Gott benutzt Kleinigkeiten. Gottes Arbeit ist nichts anderes wie zufügen. Er fügt hinzu immer. Er fügt was hinzu und du musst nur annehmen und sagen, ja danke Herr, das ist auch. Warum? Weil bei Kleinigkeiten, wenn er was Großes uns geben würde, dann würden wir sagen, Herr, das ist zu schwer, da zerbreche ich, das schaffe ich nicht. Aber so Kleinigkeiten, na, das stecke ich noch ein. Und genau das ist, warum Gott uns Kleinigkeiten gibt, damit wir es immer einstecken können und damit wir weitergehen. Und da kriegen wir wieder eine Kleinigkeit und wieder eine Kleinigkeit. Und am Schluss, dann merkst du, du kannst es. Und dann wunderst du dich, was kann ein Mensch überhaupt verkraften und ertragen und wie viel? Immer mit Kleinigkeiten. Es fängt immer mit Kleinigkeiten an. Die Kleinigkeiten müssen wir nur annehmen. Das ist nicht zu viel verlangt, so ja, eine Bagatelle. Das tust du so auch ab als Mensch. Und da gehst du weiter, es wird hingenommen. Weißt du, Gott benutzt alles, was abgeschrieben ist, was Dreck, was Mist, was Unsinn ist, was eine Schärpe ist, ein Bruchstück. Das benutzt er und jetzt fügt er immer das hinzu. Und am Schluss kommt mehr und mehr. Wir müssen uns also eigentlich immer wieder von Gott fragen lassen, wann ist meine Sternstunde? Das weißt du nicht und das weiß ich nicht, das weiß nur der Himmel. Denn Tag und Zeit wird vom Vater im Himmel festgelegt, nicht von mir. In Syrien, wo jetzt der große Krieg ist oder sein wird, in Syrien, da war ein Mädchen, die wurde als Gefangene, eine Gefangene aus Israel, dort wurde sie, kam sie im Haus eines Generals und diente. Und dieser General war aussätzig, dieser Naaman. Dann sagt das Mädchen nur der Chefin, ihrer Chefin, sagte, wenn unser Chef bei den Propheten in Israel wäre, dann würde ihm geholfen werden. Und dieses kleine Mädchen war ein Segen für den Naaman. Diese Geschichte steht in der Bibel danach. Dieses kleine Mädchen hat draufgebracht, in Israel ist ein Prophet, der kann Kranke heilen. Der könnte unseren Chef gesund machen. Und der geht dann runter und der erlebt das Wunder. Du siehst, ein Einzelner irgendwo an einem Platz, irgendwo platziert, der wird ein Segen. Und wenn du deinen Platz einnimmst, wo Gott dich hingestellt hat, egal was, ob es jetzt Wohnung ist, Arbeitsstelle ist, Gemeinde ist oder die Familie, da wirst du ein Segen. Da wirst du ein Segen, wenn du nur deinen Platz einnimmst. Wer nur mein Herr in Israel, dort ist ein Prophet Gottes, ein Mann Gottes. Gott benutzt Nichtigkeiten, Kleinigkeiten, manchmal so kleine Mädchen, so wie diese Sklavin. Etwas Geringfügiges, so nebenbei, so was so Beiläufiges, das ist, was Gott manchmal benutzt, so beiläufig. Jemand sagt beiläufig irgendetwas und das ist doch vom Herrn. Dann sagst du, sag mal, woher weißt du das? So beiläufig. Woher weißt du das? Nein, manchmal sogar Kinder und Narren, auch die sagen manchmal die Wahrheit, so beiläufig. Und sag doch nicht, dass Gott die Kinder nicht gebraucht und dass Gott Narren nicht gebraucht. Gott gebraucht auch Narren. Denn die Narren bringen uns dorthin, wo wir von einem anständigen, normalen, gesunden Menschenverstand nicht hinbringen lassen. Nur in aller Liebe. Aber das machen die Narren. Die sagen da, und die Könige haben Narren bevorzugt an ihrem Königshof. Die haben einen gebraucht, der immer dem König was sagt. Aber der König hat gewusst, ja komm, vergiss das, ein Narr. Aber er hat doch das Wort des Narren, denn er wusste, der Narr lügt mich nicht an, der sagt mir die Wahrheit. Und wir brauchen solche Narren, die uns die Wahrheit sagen. Diener, Menschen, Kollegen, Freunde, Geschwister, die uns die Wahrheit sagen. Manchmal vielleicht so tollpatschig, aber die sagen uns die Wahrheit. Und warum? Das ganze Leben, so sehe ich eigentlich, ist wie ein Puzzle. Weißt du, da kommt ein Stück zum anderen dazu. Zuerst am Anfang ist ein großes Durcheinander, aber dann kommt ein Stück nach dem anderen zusammen. Aus vielen kleinen Teilen besteht dein Leben. Das kommt dazu und das kommt dazu. Also das passt jetzt hier. Nein, das andere passt dann hier. Und Gott weiß, passend zu machen. Für jeden Topf gibt es einen Deckel. Und das passt schon. Das passt dann. Weißt du, Gott weiß schon, was dazu passt. Ein Stück nach dem anderen fügt er hinzu und dann ist eines Tages das Bild fertig. Am Anfang siehst du es nicht und merkst nicht und sagst, was soll da draus werden? Was hat er da vor? In meiner Bibel heißt es, alles ist Stückwerk. Alles ist Stückwerk. Alles. Alles. Eigentlich so unbedeutend. Es entwickelt sich stückweise, ruckweise. Stückweise. Wir wachsen, wir lernen stückweise. Heute das. Weißt du, es wäre so toll, wenn wir vom lieben Gott alles auf einmal bekommen würden. Halleluja, jetzt bin ich schon bepackt. Nein, Gott gibt uns immer stückweise. In der Predigt wird das gesagt, in der nächsten Predigt wird das gesagt, in der übernächsten Predigt wird das gesagt. Ein Pfarrer hat mal die Leute verabschiedet an der Tür und hat gesagt, auf Wiedersehen, sie müssen wiederkommen. In einer Predigt kann man nicht alles sagen. In einer Predigt kann man nicht alles sagen. Und so ist es auch hier. Man kann nicht alles sagen, es ist alles Stückwerk. Und Gott weiß, was zusammengehört. Er weiß, was getan werden soll. Er weiß, wie es weitergehen sollte. Und er fügt das hinzu. Lasst uns Hesekiel Kapitel 37 aufschlagen. Dort ist eine tolle Geschichte. Ich werde natürlich nicht die ganze Geschichte lesen, aber diese Geschichte ist mir wichtig. Da ist der Prophet auf einem Blachfeld oder Lager, also lauter Totengebeine, verstreut liegen die da, trockene Gebeine liegen da. Und plötzlich kommt der Geist Gottes auf den Propheten, der Prophet soll reden. Ein interessantes Bild, diese verstreuten Gebeine, die finden plötzlich zusammen. Unterknochen zum Oberknochen und so weiter, Rippe zu und dann Schulter. Und sie kommen genau zum richtigen, an einem richtigen Platz. Die kommen nicht nur wild zusammen und durcheinander. Und das ist auch die Versammlung, das ist auch die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist eine Fügung. Gott hat hinzu, die da gläubig wurden. Und Gott weiß, wer gläubig werden muss, was die Gemeinde braucht, wen die Gemeinde braucht. Gott weiß alles. Und er tat der Gemeinde hinzu. Und so Gebein zu Gebein, der Geist Gottes und das Prophetenwort. Das fügte all diese verdorrten Gebeine zusammen. Ein ganz interessantes Bild. Der Geist Gottes fügt alles richtig zusammen. Da wundert sich kleiner Zeh, großer Zeh. Und das ist auch keine Verwechslung. Der Heilige Geist macht keine Verwechslung. Glaub mir das. Er arbeitet perfekt. Gott arbeitet perfekt. Lies mal Hesekiel 37 noch. Da wird jeder Knochen in die richtige Position gebracht. Und da steht, plötzlich steht das Skelett und dann kommen nacheinander, Gott arbeitet systematisch. Dann kommt das Fleisch, dann kommen die Muskeln, dann kommt die Haut und dann kommen die Haare. So exakt und präzise arbeitet Gott, denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. 1. Korinther 14, 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und so arbeitet. Weißt du, dann hast du plötzlich in einer Sache Frieden. Das hat der Herr so gefügt. Jetzt komm, kannst mitgehen. Kannst mitlaufen, kannst mitmachen. Und dann hast du Frieden. Und manchmal hast du keinen Frieden. Dann solltest du warten, bis Gottes Stunde kommt und du Frieden da drin hast. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Dein Glaube ist dein Leben, deine Gedanken. Das ist, haben wir ja gestern darüber gesprochen. Dein Gehorsam ist dein Arbeitsfeldern. Hier investierst du dich und du nimmst diese Fügung an, diese Scherbe. Da gebraucht der Herr jetzt und macht da schöne Umrandung noch dazu. Wohlstand beginnt nicht mit Geld. Sondern Wohlstand beginnt, wenn du in der richtigen Position, am richtigen Platz, zum richtigen Zeitpunkt bist. Da fühlst du dich wohl, dann hast du Frieden. Hier bin ich gut. Auch wenn die Gemeinde klein ist oder Gemeinde groß ist, spielt jetzt keine Rolle. Hier fühle ich mich gut. Hier hat Gott mich hingebracht. Und da kriege ich keine 10 Pferde weg. Und der Teufel auch nicht. Gott hat mich hierher hinzugetan. Weißt du, Gott ist, der unser Leben ordnet. Und du musst es nur zulassen. Natürlich musst du mit Gott Schritt halten. Das ist ganz arg wichtig. Gott überspringt nichts. Und deshalb sind wir manchmal so ungeduldig. Also sobald Ordnung in unserem Leben da ist, sobald passieren auch die Wunder und Zeichen, die wir uns herbeisehnen und wünschen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er bringt uns mit Leuten zusammen in der richtigen Situation, die unser Leben bereichern und vielleicht auch verarmen lassen. Beides gehört dazu. Du kommst mit Leuten zusammen, die nehmen dir die ganze Zeit, die nehmen dir deine ganze Kraft, die nehmen dein ganzes Geld, die nehmen deine ganze Freude. Warum? Weil Gott dir was anderes geben möchte als diese Freude, die du gerade hast. Und Gott will, dass du deine Zeit für was anderes verwendest und dich woanders einbringst. Also Gott nimmt es und Gott bringt es. Und er bringt vor allem dich in der richtigen Position, wo er dich braucht. Ja, plötzlich sagt der Vater zu David: Junge, guck mal, wie es meinen Söhnen dort auf dem Schlachtfeld geht. Dann geht er hin und dann sieht er den Goliath. Und dann wird er herausgefordert. Weißt du, Gott bringt dich in eine Situation, wo du dann die Herausforderung deines Lebens spürst. Das ist die Chance. Was macht der Gottlose dort? Ja, der spottet schon uns 40 Tage. Und wir wissen nicht, wie wir mit dem fertig werden sollen. Ach, da gehe ich doch hin. Gott ist doch mit mir. Mit diesem Riesen werden wir schon aufnehmen, werden fertig. Ja, das kannst du nicht. Weißt du, da kommen schon die ganzen Vorbehalte. Wenn Gott dich weiterführt, da kommen die ganzen Vorbehalte. Das kannst du nicht. Du hast nicht studiert. Du warst nicht auf der Bibelschule. Du bist noch nicht so voll Heiligen Geistes. Du bist noch nicht so weit. Das kannst du nicht. Und dann kriegt er die Rüstung vom Saul. Du siehst, wie Gott ihn in die Position bringt. Dann marschiert er mit der Rüstung. Nein, da kann ich nicht laufen. Ich bin unbeweglich. Weißt du, wie Gott uns gebrauchen will, dass wir, wenn wir flexibel sind, wo wir beweglich sind? Da kann ich nicht laufen. Also ich möchte mit meinem Lendenschurz und meiner Steinschleuder, da gehe ich auf den zu. Aber das kannst du nicht. Du blamierst die ganze Mannschaft, die ganze Gemeinde. Ganz Israel blamierst du. Wartet mal ab. Wenn Gott dich in der richtigen Position hinbringt, dann machst du mit wenig viel. Mit gar nichts. Da erreichst du das Optimalste in deinem Leben, wenn Gott dich in der Position hinbringt. Denk an Gideon. Gideon war der richtige Mann. Und dann geht er auf die Midianiter zu mit 300 Männikens. Und am Anfang hat er 30.000 gehabt. Schon davor, was Obama geben würde, wenn er 30.000 Soldaten hätte. Mit denen marschiere ich in Syrien ein. Aber der hat nur 300 gehabt. Und mit den 300 hat er Sieg errungen. Gott braucht nicht die Masse. Gott braucht Menschen, die willig sind. Braucht Menschen, die willig sind. Und weißt du, diese 300, das waren ganz komische Leute. Ganz komische Leute. Die haben das Wasser wie Hunde geleckt. Probier mal, wie ein Hund das Wasser leckt. Zunge raus und dann so ein Haken und dann ziehst das Wasser rein wie Hunde. Das waren die Zungenredner. Menschen, die voll Heiligen Geistes sind. Die das Wasser mit der Zunge einfach aufnehmen und die Macht der Worte der Zunge kennen und wissen, was Worte bewirken können. Die richtigen Leute am richtigen Platz. Die Helden Davids. Was waren die Helden Davids? Weißt du, das waren zuerst alles Versager, Nieten, die Schulden haben, mit dem König nicht zufrieden sind oder sonst irgendwo Probleme haben. Diese Leute haben sich um David versammelt. Und aus diesen Leuten wurden dann streitbare Helden. Und das sind auch die Helden Jesu Christi. Die Helden Jesu Christi sind Menschen, die Schulden haben, die versagt haben, die mit dem König nicht zufrieden sind und vieles andere mehr. Und die nimmt der Herr Jesus jetzt zu sich und aus denen macht er Helden. Ihr sollt meine Jünger sein. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Solche Leute sucht sich der Herr Jesus, die immer noch fischen und nichts fangen. Die sollten zum Heiland kommen. Der Herr Jesus will sie gebrauchen. Wisst ihr, ich finde es in unserer Gesellschaft heutzutage, wir haben so viele Hartz-IV-Empfänger, Gott segne sie und Gott möge sie gebrauchen und so weiter, die leben vom Sozialamt, alles lieb und gut, aber ich möchte sagen, Gott gebraucht diese Menschen, möchte gebrauchen, der Staat kann sie nicht gebrauchen, die Arbeitswelt kann sie nicht gebrauchen, die Gesellschaft kann sie nicht gebrauchen, dann soll man sich sagen, doch, das kann doch der liebe Gott mich gebrauchen. Und gerade jetzt erst recht, jetzt werden wir das Geld kassieren, der Staat soll zahlen und wir werden missionieren, wir gehen auf die Straße, wir predigen und bezeugen Jesus oder wir verteilen Traktate. Die Zeit kann genützt werden, nicht anstatt zu sitzen und vor dem Fernseher zu klotzen. Die Zeit kann sinnvoll genützt werden, zur Ehre Gottes. Und wir haben, weißt du, die Jugend, Gott kann mit dieser Jugend eine ganz neue Generation aufstehen lassen, davon bin ich überzeugt. Die werden es kapieren, wenn alles zusammenbricht, wenn nichts mehr da ist, dann werden sie aufstehen und sagen, und sie werden so wie David aufstehen, wir gehen jetzt gegen diesen Riesen vor, auf die Straße. Und dort spielt sich das Leben ab. Dort passiert es, auf der Straße. Dort sind die Süchtigen, dort sind die Diebe, dort ist die ganze schlechte Gesellschaft, dort sind auch die Braven und Anständigen auf der Straße. Das spielt sich ab, nicht in den heiligen Räumen. Aber Gott will uns manchmal hinbringen, dass wir uns korrigieren lassen von Gott. Und weißt du, Herr, macht es. Ich denke nur, auch in meinem persönlichen Leben. Ich bin nach Berlin gekommen, ich sollte für jemand anders eine Stelle suchen oder schaffen, vielleicht kann er, dass die Gemeinde dort einen Missionar nach Berlin schicken kann damals. Und dann gehe ich durch den Breitscheidplatz und bete mit meiner Frau zusammen und sage, lieber Heiland, guck mal, dein Wille soll auch in Berlin geschehen. Und dann sitzen da die ganzen Süchtigen dort vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und bunt angemalt. Da habe ich ein paar Fotos auch irgendwo, habe ich die auch diese Fotos angemalt, bunt. Ich habe gesagt, Jesus, die Menschen brauchen dich. Schick jemand nach Berlin. Und plötzlich sagt der Herr, und warum gehst du nicht? Warum gehst du nicht? Ich bete gerne, dass andere gehen. Nein, warum gehst du nicht? Du, das hat mich umgehauen. Gott bringt uns an unseren Platz, wo wir hinkommen sollen. Und ich war so entsetzt. Zuerst konnte ich nicht fassen. Und dann sagt Gott, warum gehst du nicht? Wir möchten gerne immer, dass andere dorthin gehen und andere es tun. Aber Gott sagt, warum gehst du nicht? Gott bringt uns schon an den richtigen Platz. Wenn du dein Lehrgeld dort gelernt hast, zuerst die Lehrjahre, dann die Gesellenjahre und dann kommt die Meisterprüfung. Dann kommt die Meisterprüfung. Er hat es angefangen und er wird es auch vollenden. Weißt du, Gott lässt es ausreifen und Gott weiß ganz genau, jetzt bist du soweit, jetzt kann ich ihn schicken, jetzt kann er gehen. Gott arbeitet immer nach Plan, nach einem ganz perfekten Plan, den er für dich ausgedacht hat. Eigentlich, er hat so einen Zettel, seinen Läufer. Er weiß das Programm, also das kommt 1, 2, 3. Er weiß genau jede Station, was, wo, wie gefügt werden soll. Weißt du, ich hätte genauso in Kasachstan und irgendwo aufwachsen können, wäre nie zu euch gekommen. Aber Gottes Wege waren anders. Gott wusste, dass Berlin einen Matutis noch braucht. Verstehst du? Und so ist es, wie Gott lenkt und leitet. So ist es, wie Gott leitet. Mein Vater kriegt einen Traum und wir werden auswandern und dann werden falsche Papiere ausgefüllt oder falsch ausgefüllt und dann heißt es, ihr müsst nach Westdeutschland. Und wir haben keine Bekannte hier, niemand, wissen nicht wohin, aber Gott weiß wo, wie und wohin und wie es weitergeht. Wir müssen nicht verzagen und nicht mutlos werden, einfach gehen. Wenn Gott uns führt, einfach sich führen lassen. Bei Gott spielt sich alles nach seinen Gesetzen ab. Er hat seine eigenen Regeln, seine eigenen Gedanken, seine eigene Vorstellung. Und deshalb, wenn etwas geschieht und geschehen sollte in deinem Leben, wenn etwas geschehen sollte, dann brauchen wir immer das Rhema-Wort. Das möchte ich immer betonen. Logos, das ist das geschriebene Wort Gottes. Das ist hier diese Bibel, in Stein gemeißelte Wort. Aber Rhema, du solltest nichts tun ohne Rhema. Ananias geht in die Gasse dort und dort und dort und sagt dem Saul von Tarsus, dass er ein auserwähltes Werkzeug ist. Das heißt, also du brauchst ein Rhema-Wort, eine Inspiration vom Herrn. Und das ist, wie Gott uns dann an den richtigen Platz hinbringt und richtig formt und richtig gebraucht. Er bringt uns alle dorthin, wo er uns haben möchte, nach seinem Plan. Hesekiel 37 weiter, wenn ich so lese, von Vers 7. Und ich weissagte und wie mir befohlen wurde, oder war, und siehe, da rauschte es plötzlich, und ich weissagte weiter, und es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Ich weissagte. Weißt du, wenn du dieses Rhema-Wort hast und anfängst zu weissagen, da passiert das plötzlich, Dinge zusammenrücken. Dann geschieht es, wie du sagst, dann hat dein Wort Autorität und Vollmacht. Ich weissagte. Hier ist Weissagung die Schlüssel. Weissagung geschieht, wenn das Wort Gottes in uns lebendig wird. Rhema-Wort. So, und dann heißt es weiter hier, und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch drauf, und sie wurden mit Haut überzogen, und es war aber noch kein Odem in ihnen. Und Gott sagte, jetzt will ich meinen Geist geben, jetzt geht's weiter. Es ist nicht von einem Augenblick zum anderen, nein, da musste alles systematisch, nacheinander, kontinuierlich, Stück für Stück passieren, und erst dann passierte das. Gott tut nichts ohne Ankündigung. Gott tut nichts ohne Ankündigung. Alles muss angekündigt werden in der Predigt oder dass du im Geist redest. Ich weiß ja nicht, ob du es schon gelernt hast. Wenn wir beten, Paulus sagt, ich möchte, dass wir alle weissagen. Du sollst anfangen zu weissagen. Stehe vor deinem Spiegel und sag, so spricht der Herr. Johannes, schau vorwärts und nicht rückwärts. Ja, und du redest in Autorität, Weissage zu den Gebeinen. Weissage zu deiner Situation. Weißt du, da waren alles lauter tote Knochen. Vertrocknete Knochen, da war nicht kein Leben, kein bisschen Leben, da war nur Ungeziefer wahrscheinlich noch dazu. Weissage, predige, verkündige. Sag, was Gott offenbart hat, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Prophezeie. Wir müssen lernen zu prophezeien. Und zwar zuerst mal für uns selber. Bevor wir in der Gemeinde oder sonst wo prophezeien. Eigentlich, das brauchst du gar nicht groß prophezeien. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weissagt. Und gebraucht die Weissagung. Wir sollten weissagen. Predigt ist auch ein Stück Weissagen. Man sagt etwas und man weiß gar nicht, warum man sagt. Das ist das Weissagen. Du sagst etwas und weißt nicht, warum du das sagst. Ich lese weiter, Hesekiel. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem. Weissage zum Odem. Was ist dieser Odem gewesen? Das war der Geist Gottes. Weissage zum Odem. Sag zum Heiligen Geist, Heiliger Geist. Weissage zum Menschenkind und sprich zum Odem. So spricht der Herr. Odem, komm herzu aus den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Wie sollen wir da weissagen, Leute? Gott bringt uns an diesen Platz, dass wir kühn und mutig werden und aufstehen für Gott. Und wir weissagen zum Odem. Zu allen Zeiten hat diese Gabe der Weissagung gegeben. Und Gott will in seinem Volk wirken und arbeiten. Aber das muss anfangen bei dir, bei mir, bei uns, vor unserer eigenen Haustür. Weissagen ist, wir bringen etwas im Umlauf, in unsere Umgebung, da wo wir sind, was Gott bestimmt hat, was Gott gesagt hat. Guck mal, Jesus hat auch geweissagt, sehr viel hat er geweissagt. Er hat vieles geweissagt. Er war ein Prophet. Und Gott will, dass du und ich ein Prophet bin, dass wir weissagen. Und zwar, dass wir das Richtige im richtigen Augenblick herbeirufen. Was hat Jesus gesagt? Ich brauche einen Esel. Geht im Dorf, dort ist ein Esel angebunden, bringt mir her. Und die gingen hin und sie haben den Esel gefunden. Es war, weil Jesus es gespürt hat, der Vater will das, dass ich jetzt heute mit einem Esel fahre. Und dann das nächste Mal, sie wollten einen Saal haben, wo sie das Abendmahl feiern können. Und dann sagt Jesus, und das war Weissagen, weißt du, im Geist reden. Geht in die Stadt und ihr werdet einen Wasserträger sehen und folgt diesem Wasserträger, wo er hingeht. Und sobald er zu einem Haus eingeht, dann fragt ihr, wo ist der Raum, den du vorbereitet hast oder der vorbereitet ist. Ich will das Abendmahl hier halten, das Passamahl halten. Wo ist der Raum? Du siehst, es erfüllte sich exakt, was Jesus geweissagt hat. Und wir sollten Dinge ins Dasein rufen. Gott will uns an diesen Platz bringen, dass wir einfach unsere Autorität gebrauchen, die er uns gegeben hat. Ja, wir sind vielleicht noch gar nicht so weit, aber wir sollten langsam anfangen mit dem Esel vielleicht. Du brauchst Parkplatz. Und wir brauchen nicht zurzeit auch Parkplätze. Dann du musst weissagen und sagen, du, ich brauche einen Parkplatz und bitte lass irgendjemand wegfahren und mir einen Platz machen. Jesus sagte voraus, dass Judas ihn verraten wird. Die Verleugnung des Petrus hat er vorausgesagt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Bleibt in Jerusalem, regt euch nicht auf, lauft nicht davon. Ihr werdet erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Er sagte voraus die Zerstörung des Jerusalems, die Ausbreitung des Evangeliums. Er hat alles vorausgesagt. Es ist nichts passiert, was nicht vorausgesagt worden wäre. Und es kam alles im richtigen Augenblick. Der Esel wurde gerade in dem Moment angebunden, wo Jesus es brauchte. Der wäre sonst vertrocknet dort und verdurstet. Denn niemand wollte den Esel haben. Oder der Wasserträger, der hätte umsonst Tisch gedeckt und Brot gebacken und so weiter und alles aufgeräumt. Aber der wusste, irgendwas passiert heute Nacht oder heute Abend. Das muss ich tun. Er spürt in sein Herz, auf Anregung des Heiligen Geistes. Es passiert durch die Eingebung. Und plötzlich, ja, ich lasse mich nicht unterbringen, Wasser brauchen Sie sowieso. Und ich hole jetzt das Wasser. Es war ein frauenloses Haus. Also in diesem Haus gab es keine Frau, das musste der Mann das Wasser tragen. Das ist eine ungewöhnliche Geschichte eigentlich. Und ich hole das Wasser, auch wenn ich ausgelacht werde und wenn ich verspottet werde. Ich hole Wasser als Mann und trage das Wasser nach Hause. Folgt diesem Wasserträger. Jesus benutzt manchmal ungewöhnliche Sachen. Pass auf, der hat was. Der hat etwas, der hat einen Impuls. Halt dich an diesem Wagen. Beim Philippus und Kämmerer. Halt dich an diesem Wagen. Da habe ich was für dich zu tun. Dort ist Arbeit. Und alles im richtigen Augenblick. Weißt du, Gott fügt es. Gott nimmt den Philippus aus deiner erweckten Gemeinde in Samaria und sagt, Philippus, ich habe Arbeit, noch viel größere Arbeit. Aber die ist so klein, nur ein Wagen. Und geh hin und diene. Gott hat einen Plan für dein Leben. Alles geschieht im Leben Jesu nach Plan, exakt nach Plan. Auch in unserem Leben muss alles nach Plan Gottes geschehen. Und wohl uns, wenn wir das alles integrieren können im Plan Gottes. Alles aus der Hand Gottes nehmen. Auch wenn es komisch ist und komisch aussieht, Herr, dein Wille geschehe. Gott hat für dein Leben einen ganz geheimen Plan, den kennst nur du und sonst niemand. Und Gott sei Dank, seit der Wiedergeburt, seit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, kennt der Teufel auch nicht den Plan. Der Teufel weiß vieles, deshalb können Wahrsager wahrsagen und sagen, das und das passiert in deinem Leben. Die Wahrsager kennen nur dein Leben von dem, was der Teufel vom Anfang der Welt weiß, vor Grundlegung der Welt. Aber was jetzt durch die Bekehrung, du bist ja eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Diesen Plan kennt er nicht. Du bist was Neues. Die Bibel sagt, nur der, der den Namen trägt, der kennt den Namen in der Offenbarung. Nur der kennt den Namen, den Plan Gottes. Und weißt du, Gott arbeitet so, wenn Plan A versagt, kommt Plan B. Kommt Plan B versagt, kommt Plan C. A, B, C ist noch sehr lang. Bis du zu Z hinkommst und dann kommen noch die Ziffer. Gott hat sehr viel Zeit und Gott hat sehr viel Geduld. Gottes Pläne sind geheimnisvoll, die Führung geheimnisvoll. Ich denke nur, das Leben Josefs sitzt im Gefängnis vergessen, um Himmels Willen, was soll ich da? Wo ist meine Vision? Ich habe doch so eine große Vision. Vater, Mutter, sie bücken sich alle vor mir. Meine Brüder bücken sich vor mir. Aber was mache ich? Ich verrecke hier, verschimmle. Verwanze da im Gefängnis. Was passiert mit mir? Gib den Plan nicht auf. Gott hat einen Plan für dich. Halleluja. Nach 20 Jahren, auch wenn die Wanzen rumspringen und die Läuse rumspringen und alles vergammelt und alles verkommt, Gott hat einen Plan für dich. Und plötzlich kommen Soldaten an die Tür und sagen, ist hier ein Josef, ein Hebräer? Kennst du dich in Träumen aus? Ja, ja. Was ist denn? Und dann, unser König hat einen Traum gehabt. Erklär uns das. Und er erklärt es. Und du siehst plötzlich, von einer Stunde zur anderen ist er in der Position, wo Gott ihm für ihn vorgesehen hat. Plötzlich ist er drin. Und du kannst über Nacht dort sein, wo Gott dich haben will. Über Nacht. Wenn die Zeit gekommen ist, dieses Kairos, die göttliche Zeit. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Gott plant und hat alles bis ins Detail geplant. Wunderbar. Jeder Tag ist eine Planung Gottes. Jeder Tag hat etwas mit dem Erlösungsplan zu tun und mit der Rettung deines Lebens. Hesekiel soll nur weissagen. Fang an zu weissagen und sagen, Herr, ich werde gesund werden. Ich preise und rühme dich und bete dich an. Der Tag X wird kommen. Ja, und es passiert. Du musst die Impulse von Gott zum Weissagen bekommen. Und dann heißt es, und ich weissagte, wie mir befohlen wurde. Der Gehorchte, wie mir befohlen wurde. Und da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich wieder auf die Füße. Und ein großes Heer war plötzlich da. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Tust du, wie Gott dir befohlen hat? Das ist im Plan Gottes zu sein. Mit Gott zusammenzuarbeiten. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Und es ist aus mit uns. Vielleicht sprichst du auch so dumm. Mit uns ist aus. Nein, mit uns fängt es jetzt an. Halleluja. Jetzt geht's weiter. Weissagen. Sag die Wahrheit. Die Dinge, die wahr sind. Verkündige den Willen Gottes. Sag Klartext. Weissage zu den Gebeinen. Und darum weissagte ich und sprach zu ihnen. Und so spricht der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus den Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn eure Gräber geöffnet werden. Und ihr mein Volk seid, wenn ich euch aus den Gräbern heraushole. Weißt du, da wirst du plötzlich gewahr, ich bin Kind Gottes. Ich gehöre zum Volk Gottes. Mit mir passiert was. Jetzt gebraucht mich Gott. Ich bin ein auserwähltes Werkzeug. Mensch, ich tick jetzt richtig. Ich funktioniere jetzt richtig. Und dann heißt es weiter, und ich will meinen Odem in euch geben und ihr werdet wieder leben. Und ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich rede es und ich tue es auch, spricht der Herr. Wenn Gott redet, passiert was. Wenn du dieses Logos hast und dieses Rema hast und dieses Kairos hast, dann passiert was. Dann passiert was. Und die Gebeine rücken zusammen, Gebein zu Gebein. Alles kommt an den richtigen Platz. Und dann siehst du, war nichts verkehrt, war nichts umsonst, war nichts vergeblich. Bei Gott musst du keine Angst haben, dass da was falsch gehen würde. Weißt du, wenn Gott die Knochen zusammenrauschen lässt, plötzlich steht der Mann, Skelett. Plötzlich ist alles perfekt. Bei Gott geht nichts verloren. Und selbst der verlorene kleine Knochen, das Knöchlein irgendwo, das kommt zusammen. Oh, das kommt zusammen. Und Gott wartet erst, wenn alle Knochen beieinander sind. Dann kommt die nächste Stufe und die nächste Phase. Vieles, nach menschlichem Ermessen, vieles ist vielleicht am falschen Platz, wurde vergessen oder übersehen, aber Gott holt alles zusammen, mit einem Schlag, sprich nur, Weissage. Gott arbeitet sehr gründlich, ganzheitlich, exakt und sehr genau. Da arbeitet unser Gott so. Die getrennten Knochen, die kommen von selbst. Die musst du nicht suchen, wo ist der Knochen und wo ist der andere Knochen. Und du musst nicht auf der Suche gehen, wo sind die ganzen Knochen. Gott macht uns, sein Geist macht es. Geschwister, wir müssen uns nicht abmühen. Wir müssen nur Gott arbeiten lassen. Die kommen von selbst, wenn Gott gebietet, wenn Gott befiehlt. Und jeder Knochen wusste ganz genau von selbst, da gehöre ich hin. Das war gut. Und dieser Knochen entwickelt sich dann richtig und übernimmt seine Funktion. Und plötzlich merkst du, wie so alles in deiner Umgebung, in deiner Familie, plötzlich einen Zweck hat, alles richtig funktioniert. Plötzlich ist alles in Ordnung. Und Ordnung ist das halbe Leben, Leute. Plötzlich ist alles in Ordnung. Der Geist Gottes bringt Ordnung und bringt uns an dem Platz, wo wir sein sollten und wo wir vielleicht heute noch nicht sind. Aber habe keine Angst. Die Ordnung Gottes, diese ordnende Mächte Gottes, der Heilige Geist, bringt uns dahin. Gott arbeitet mit allem. Weißt du, auch wenn dir was verwehrt wird, wenn was dir verboten wird, was dir vielleicht genommen wird, was du vielleicht verlierst, alles dient einem Zweck, damit du was Neues erfängst vom Herrn. Bevor Gott uns segnen kann, musst du zuerst mal die Ordnung mit ihm finden. Herr, oh, ich habe jetzt den Bezug zu dir wieder ganz neu. Ich spüre dich wieder ganz neu in meinem Leben. Ich interessiere mich jetzt nur für dich. Ich weiß, das alles ist gut, aber ich möchte nicht mit den Leuten mich abgeben. Ich möchte es mich mit dir abgeben. Du bist mir wichtiger. Und du plötzlich, weißt du, Gott nimmt dich aus der ganzen Patsche. Und Gott stellt dich auf die Seite, das macht er. Du musst nicht selber kämpfen. Weg mit euch, ich will mit euch nichts zu tun haben. Weißt du, wenn Gott ein Wort redet, die laufen alle von dir von selbst weg. So, erst das Wort Gottes und der Heilige Geist bringen Ordnung, wahre Ordnung in unserem Leben. Harmonie, Ausgleich, das macht der Heilige Geist. Und diese Ordnung, Knochen zu Knochen. Autorität zu Autorität. In dieser Hesekiel-Vision sehen wir, was zusammengehört, das kommt zusammen, wie es auch soll. Da können die Menschen sagen und tun, wie sie wollen. Gott bringt das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Position. Selbst wenn es noch nicht so weit ist und sie sind verstreut, Gott ruft sie herbei. Und du musst auch nicht verzagen und mutlos werden. Die Dinge werden so, wie Gott will, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu gebrauchen als Rema-Wort. So spricht der Herr. So spricht der Herr. Das musst du dir selber vorpredigen. So spricht der Herr. Und du wirst merken, plötzlich kommen die Gebeine zusammen. Jeremia 12, Vers 15. Aber wenn ich sie ausgerissen habe, will ich sie auch wieder mich erbarmen über sie, über Israel, meint der Herr, und will jeden wieder in sein Erbteil bringen, in das Land zurück, wo er herkommt. Gott will wieder die Israeliten in ihr Land zurückbringen, wo sie verstreut wurden. Und sie waren in alle Länder zerstreut und alle kamen wieder zurück nach Gottes Befehl. Jeder Mensch kommt dort wieder zurück, wo er vertrieben wurde. Gott bringt es. Und jeder kommt zurück da, wo er Gott weggelaufen ist. Gott bringt es. Du denkst jetzt, ach, denk an Jona. Gott bringt den Jona an dem Punkt, wo er haben möchte, nach Ninive. Und in dem Moment, wo die Leute ihn über Bord werfen, da sperrt dieser Moby Dick das Maul auf und verschluckt ihn. Und Jona weiß nicht, was passiert. Der denkt, was ist mit mir los? Das war die erste U-Boot-Fahrt. Und Jona wird gebracht nach Joppe und im Magen vom Fisch, da knurrt es, da tut es was und spuckt raus, genau an der Stelle, wo er weggelaufen ist, wo er noch auf dem Weg war, wo er Gott gehorchte. Und wenn wir den Weg manchmal verlieren, dann müssen wir auch wieder an den Weg zurückkommen, wo wir zum letzten Mal wussten, hier war ich noch richtig. Und dann sehen wir, das Zeichen hat dieses Dreieck, dem Dreieck folge ich, dieser Wegmarkierung. Und von da an ging Jona nach Ninive. Gott bringt jeden an den Platz, wozu er bestimmt ist, wozu er geboren ist, wozu er erwählt worden ist. Selbst wenn du das nicht willst, er tut es. Das ist die große Wiederherstellung. Der Patriarch Jakob, der seinen Bruder Esau betrog, dachte auch, es ist alles vorbei und vergessen. Nein, Gott macht es selber gut. Er bringt diese Wiederherstellung zustande. Nach Jahrzehnten der Verdrängung, wo alles nur schlimmer geworden ist, Gott macht es im letzten Moment. Alle seine menschlichen Lösungen haben es nicht funktioniert, nicht gebracht, die ganzen Geschenke. Aber die eine Nacht in der Gegenwart Gottes war die Wende. Und Geschwister, die eine Nacht vielleicht irgendwo vor dem Bett, auf dem Boden, in der Gegenwart Gottes, kann die Wende sein in unserem Leben. So, und dann gab es eine glückliche Begegnung. Lies mal, was da passierte. Und Gott war es, der dann dafür sorgte, dass die Söhne Jakobs in Ordnung kommen, dass die Familie in Ordnung kommt. Die Familie war verlogen. Das waren Ganoven alles. Aber Gott bringt diese verdorbene Familie zusammen, heilt die Familie, bringt Ordnung auf der ganzen Linie, Aussöhnung. Und ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott hat es gut geplant, wunderbar geplant. Du siehst also, wie Gott arbeitet. Wir sind nicht fertig. Wir sind nicht fertig, Leute. Es passiert noch so viel, wenn wir anfangen, mit Gott richtig zu gehen, auf Gott richtig zu horchen. Die Wiederkunft Jesu ist die große Wiederherstellung. Da werden noch Dinge passieren vor der großen Wiederkunft Jesu. Weißt, da kommt die Wahrheit ans Licht und da werden Dinge offenbart und Gott wird uns zeigen, was alles gewesen ist, was falsch war. Gott lässt alles zusammenbrechen, auch die Wirtschaft, auch die Gesellschaft, auch die Mächte. Gott erlaubt das. In der Endzeit wird es nur die Führung Gottes sein und da kommt alles an dem Platz so, wie Gott es haben will. Auch die Kriege, die passieren, die haben eine ganz bestimmte Bedeutung. Hinterknochen zum Oberknochen, Vorderknochen, welche Knochen auch immer, die kommen alle im ursprünglichen Platz. Die kommen dorthin, wo Gott sie haben will. Wenn Gott etwas tut, das ist perfekt, Leute. Das ist perfekt. Er macht es genauso, wie es sein sollte. Plötzlich ist alles so, wie er es haben wollte. Nicht anders. Nicht wie die Menschen wollten. Und nicht wie die Mächtigen wollten. Weißt du, ich habe Macht über Königreiche und so weiter. Ich kann sie absetzen und kann einsetzen. Aber was macht der liebe Gott? Plötzlich musste Nebukadnezar Gras fressen, wie ein Ochse. Und der Daniel, der lebt in der Löwengrube und freut sich bester Gesundheit. Wir können Gott völlig vertrauen. Auch wenn wir heute nichts von ihm fühlen, vielleicht auch gar nicht sehen, Gott arbeitet an mir. Tag für Tag. Er bringt unsere Welt wieder in Ordnung. Das Tal der Knochen wird geordnet. Weißt du, du hast keine Vorstellung, wie soll das alles zugehen? Er spricht ein Wort und er ordnet die Dinge in deinem Leben. Und Gott fragt den Hesekiel weiter und er sprach zu mir, Menschenkind oder Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich antwortete, o Herr Gott, du weißt es. O Herr Gott, du weißt es. Auch er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, o ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. Und ich denke, das ist auch wieder so ein Wort für uns persönlich. Wir sollen das Wort Gottes hören. Mit uns ist es noch nicht aus. Mit uns ist es noch nicht vorbei. Der Traum geht noch weiter. Der Traum wird realisiert durch das Wort Gottes. Weiter wird gebaut. Beobachte, wie eins zum anderen kommt. Eins zum anderen kommt. Jesus sagt in Johannes 21, 18, wahrlich, ich sage euch, zu Petrus sagt er, als du jünger warst, gürtestest du sie selbst und gingst, wohin du wolltest. Petrus, du hast gemacht, was du wolltest. Wenn du aber jetzt alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das ist Gott, bringt dich an den Platz, wo du nicht hin willst. Deshalb konnte Petrus im Gefängnis auch schlafen, als der Herodes ihn umbringen wollte. Der wusste, ich habe Verheißung, ich werde alt, ich kann noch nicht sterben, ich habe noch nicht viel geleistet, ich bin noch nicht alt. Ich werde sterben, wenn ich alt geworden bin. Und mich wird ein anderer gürten und du wirst hin und wird dich führen, wohin du nicht willst. Und genau das sind, wie Gott uns platziert. Da sträuben wir uns mit Händen und Füßen. Da gehe ich nicht hin, die Arbeit nehme ich nicht an. In diese Gemeinde gehe ich nicht hin. Da diese Missionsarbeit erfülle ich nicht. Du sträubst dich, aber plötzlich bleibt dir nichts anderes übrig, als zu gehen. Wo du nicht hingehst, das ist Leitung des Heiligen Geistes. Petrus ist gar nicht zu beneiden, meine Lieben. Gott führt uns individuell. Jeder wird anders geleitet. Und die Gemeinde und dein Leben ist Gottes Ziel und Plan. Gott führt uns, ob wir es glauben oder nicht. Und Gott platziert uns immer am richtigen Platz. Du sitzt am richtigen Stuhl. Glaub mir das. Auch wenn du denkst, ich bin verkehrt. Epheser Kapitel 4, Vers 11. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk Gottes. Praktisch, jeder hat seine Aufgabe. Jeder hat seine Aufgabe. Und die hat er gesetzt, die hast du nicht rausgesucht. Und die könntest du auch gar nicht raussuchen, wenn du es möchtest. Aber er hat es gesetzt. Das ist, Gott platziert uns dort und dorthin. Und dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes und zum vollen Mannesalter und zum vollen Ende den Menschen in Christus werden, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns nach jedem Winter und Lehre ausstrecken und bewegen lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, damit sie uns nur verführen wollen. Weißt du, deswegen ist alles von Gott geleitet, gefügt und so gesetzt. Du kannst machen, was du willst. Gottes Plan ist unsere Erlösung, damit die Heiligen nicht mehr unmündig sind, sondern verstehen, begreifen, das ist der Weg Gottes. Weißt du, das Gebet, erlöse uns von dem Übel. Heute beten wir vom Bösen, aber mir ist das Übel lieber noch. Das Übel ist überall. Wir haben so viel Übel in dieser Welt. Erlöse uns von dem Argen, von bösen Menschen, bösen Gedanken, bösen Gefühlen, bösen Wünschen, bösen Träumen. Erlöse uns. Und genau das macht er. Dass du sagst, ich verzichte auf das, ich verzichte auf das, ich verzichte auf das. Dass du sogar verzichten kannst. Das ist ein Wunder, dass du verzichten kannst. Das ist ein Gnadengeschenk. Und Gott hat dich dahin gebracht, dass du das bist, was Gott von dir wollte, dass du seist. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken für unsere Berufung und lass unsere Berufung festmachen in Christus. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du deine Kinder führst und leitest. Du führst jeden Einzelnen auf der rechten Straße. Jeder Einzelne wird von dir individuell, persönlich geleitet durch den guten Heiligen Geist. Herr, und ich danke dir, dass du mein Leben in deiner Hand hast und dass du mich an dem Platz hinbringst und hingebracht hast und ich dort mich bewähren darf und kann. Herr, und ich möchte auch dort an diesem Platz bleiben und deinen Willen tun und deinen Willen verwirklichen. Gebrauche meine Geschwister genauso, Herr. Benütze sie, wo sie sind, am Bach Krit oder bei der Witwe in Sarepta oder auf dem Karmel, wo sie auch immer sind. Du platzierst uns und du befiehlst uns, wo wir hingehen sollen, was wir tun sollen und wem wir dienen sollen. Herr, du gibst uns die Aufträge. Du bist unser Arbeitgeber, Auftraggeber. Du bist unser Herr und unser Boss und unser Chef. Aber du bist auch unser Vater. Halleluja. Wir lieben dich, Herr Jesus. Amen.